Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 103, den 19. Vers. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Wer wird Deutschland regieren? So fragte am gestrigen Samstag die WZ auf ihrer Titelseite. Man hat so den Eindruck, als wäre es vor einer Bundestagswahl noch nie so spannend gewesen wie in diesem Jahr. Wie viele Wählerstimmen können die einzelnen Parteien gewinnen? Wer wird drittstärkste Kraft, Partei und wer wird mit wem die neue Regierung bilden? Das sind die Fragen, die viele in unserem Lande besonders auch an diesem Tag bewegen. Für uns als Gemeinde Jesu liegt allerdings die eigentliche Spannung ganz woanders. Können wir so ohne weiteres sagen, dass Gott unser Land regieren wird, egal wie die Wahl ausfällt? In einer Zeit, in der die Existenz für die Gemeinde Jesu immer bedrohter wird, entscheidet sich an der Beantwortung dieser Frage, ob wir trotz der dunklen Wolken am Horizont unseren Weg getrost und zuversichtlich gehen können. Wie oft haben wir schon die ersten Verse von Psalm 103 zitiert, in denen wir dazu aufgefordert werden, ermutigt werden, uns der Wohltaten Gottes zu erinnern, sie ja nicht aus den Augen zu verlieren, sie ja nicht zu vergessen und Gott dafür von Herzen zu loben und ihn zu preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Psalm weiß auch etwas zu sagen über die Vaterliebe Gottes angesichts der flüchtigen Existenz seiner Kinder auf dieser Erde. Die Verse 13 bis 16, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein wunderbares Wort. Sollte eigentlich jeder von uns auswendig können. Wie sich ein Vater, dieser allmächtige, große und herrliche Gott, der uns geschaffen hat, der uns von Neuem geschaffen hat, neu geboren hat. Er ist ja unser Vater. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, in Klammern, als unser Vater, über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Er spricht von der ewigen Gnade und Treue Gottes. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Und schließlich rühmt dieser Psalm die unumschränkte Herrschaft Gottes. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Mit dieser Aussage, sein Reich, ist die Königsmacht Gottes gemeint, seine Regierungsgewalt. Die Erkenntnis der Herrschaft Gottes nicht nur in der unsichtbaren, sondern auch in der sichtbaren Welt soll uns dazu führen, Gott zu loben und angesichts der schlimmen Entwicklungen in unserer Zeit die richtige gottgemäße innere und äußere Haltung als Kinder Gottes einzunehmen. Wenn es hier heißt, der Herr, dann ist damit Jahwe gemeint, Gott der Vater. Gott, der Vater, auf der einen Seite und gleichzeitig in wunderbarer Einheit Gott, der Sohn, der an seiner Seele regiert, an seiner Seite regiert, wie es in Hebräer 10, 12 und 13 steht. Hebräer Kapitel 10, 12 und 13. Dieser aber, nämlich unser Herr Jesus Christus, hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet ihn fort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Nach vollbrachtem Erlösungswerk, nachdem der Herr Jesus ein Opfer für unsere Sünden gebracht hat, nach diesem vollbrachten Erlösungswerk bestieg unser Herr Jesus seinen Thron in der Himmelswelt und von dort her regiert er diese Welt. Er herrscht. So sagt es der Liederdichter in diesem schönen Lied, Jesus Christus herrscht als König. Und wenn es dann weiter heißt, alles ist ihm oder wird ihm untertänig, dann richtet der Liederdichter da unseren Blick auf die Zukunft. In dieser Zukunft, am Ende der Zeit, wird es keinen Widerstand mehr geben gegen die Herrschaft Gottes. Aber jetzt schon, in dieser Zeit, in der gegenwärtigen Zeit, herrscht unser Herr Jesus Christus als König. Jesus Christus herrscht als König. Gott hat seinen Thron, so heißt es hier, im Himmel errichtet. Seine Herrschaft, und dafür steht ja das Wort Thron, Thron hat etwas mit Herrschen zu tun, seine Herrschaft geschieht also von einer Welt aus, die für unsere leiblichen Augen nicht zugänglich ist, verborgen ist. Im Deutschen haben wir nur ein einziges Wort. Himmel bezeichnet sowohl den sichtbaren Himmel über uns als auch die unsichtbare Welt Gottes, also die Welt, die unsichtbare Welt, in der Gott wohnt. Himmel. Im Englischen ist das anders. Das ist ja bekannt. Auf der einen Seite spricht man von Sky, damit ist der sichtbare Himmel gemeint. Und auf der anderen Seite von Heaven, damit ist der Himmel gemeint, in dem Gott wohnt. Dieser unsichtbare Himmel ist also für uns verborgen. Wir können ihn nicht sehen und das macht die Sache für uns so schwierig, immer wieder aufs Neue. Nicht nur für Menschen, die ohne Christus leben, die überhaupt keinen Blick haben für die unsichtbare Welt, sondern auch für uns ist das immer wieder ein Problem, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Die Haltung zu haben, die ein Mose hatte, von dem es heißt, dass er sich an den Unsichtbaren hielt, als sähe er ihn. Das heißt also, immer wieder davon auszugehen, diese unsichtbare Welt ist Realität, sie ist Wirklichkeit. Genauso wie die sichtbare Welt Wirklichkeit ist. Aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit, aus der himmlischen Welt heraus, hat Gott diese sichtbare Welt geschaffen, durch sein allmächtiges Wort. Weil wenn es diese sichtbare Welt nicht gäbe, so gäbe es doch immerhin noch die unsichtbare Welt, in der Gott herrscht und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und wunderbare, herrliche, einträchtige Gemeinschaft hat mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, in der göttlichen Dreieinigkeit. Also von der unsichtbaren Welt aus hat Gott diese sichtbare Welt geschaffen. Dafür müssen wir uns immer wieder die Augen öffnen lassen. Das geschieht einzig und allein durch Gottes Wort. Ja, wer den Zugang zur unsichtbaren Welt woanders sucht, als im Wort Gottes, im geschriebenen Wort Gottes, der begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Auch nicht unsere Empfindungen sind entscheidend, sondern was Gottes Wort dazu sagt. Hier wird uns der Vorhang zurückgezogen und wir schauen hinein in die unsichtbare Welt Gottes, mit den Augen, die Gott uns geöffnet hat, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, den Augen des Herzens. Also damit können die meisten Menschen in dieser Welt nichts anfangen, das wissen wir. Für viele, für die meisten, wenn überhaupt, ist diese Himmelswelt, diese göttliche, unsichtbare Realität, etwas festliches Beiwerk zu Weihnachten. Da ist ja von den Engeln und von dem Gesang der himmlischen Heerscharen die Rede. Lukas Kapitel 2, dieser schönen Geschichte, in diesem wunderbaren historischen Bericht über die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Aber ansonsten hat diese himmlische, unsichtbare Welt für unsere Zeitgenossen im Grunde genommen keine Bedeutung. Geschweige denn, dass man darunter die Schaltzentrale versteht, von der aus diese Welt regiert wird. Regiert wird in dieser Welt, davon geht man aus, wo Menschen also das Sagen haben. Ob im Kleinen oder auch im Großen. So meint man und irrt sich damit gewaltig. Irrt sich damit gewaltig. Ob man es wahrhaben will oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt bei Gott keine Rolle. Ob jemand unter seinen Menschenkindern, unter seinen Geschöpfen etwas für wahr hält, was die göttlichen Realitäten angeht oder nicht, das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Keine Rolle. Ob wir es also wahrhaben wollen oder nicht, Gott regiert diese Welt und zwar vom Himmel herab. Gott regiert diese Welt. Das soll uns besonders an diesem Tag ganz neu lebendig sein in unseren Herzen durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Er regiert nicht nur die Himmelswelt, sondern er regiert von dort aus auch die sichtbare Welt, all das, was in dieser Welt, auf dieser Erde geschieht. Sein Reich herrscht über alles. Schauen wir uns das einmal an, was Paulus dazu schreibt im Kolosserbrief, wo ja die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus so wunderbar auf den Leuchter gestellt wird. Und wo es heißt in Kapitel 1 ab Vers 16, denn in ihm ist Christus, in Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, also zu seiner Verherrlichung geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das heißt, wenn Gott nur einen Augenblick sich zurückziehen würde von seiner Schöpfung, würde alles in sich zusammenfallen, würde alles der Auflösung anheimfallen, keinen Bestand mehr haben. Es ist also durchaus nicht so, diese religiöse Richtung hat es ja auch gegeben und gibt es wahrscheinlich auch heute noch, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dann hat er sich zurückgezogen und überlässt diese Welt, die Menschen auf dieser Erde sich selbst und alles, was damit verbunden ist. Das heißt also, er hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf die Geschehnisse in dieser Welt. Davon geht man dann aus. Aber das ist ebenfalls ein großer Irrtum. Gott ist mittendrin in diesem Geschehen. Auch in unserem persönlichen Leben. Und würde er sich zurückziehen, würde das das totale Chaos bedeuten. Und das sehen wir und beobachten wir ja auch schon in unseren Tagen. Da, wo man das Evangelium von der Kanzel verbannt, das Erlösungswerk Christi, den stellvertretenden Opfertod Jesu leugnet, da zieht sich Gott zurück. Und was bleibt, sind total ungelöste Fragen, mit denen der Mensch nicht mehr zurechtkommt. Meint, in Zukunft zurechtkommen zu können, aber er kommt damit nicht klar. Also, Gott regiert diese Welt. Er nimmt den entscheidenden Einfluss ganz und gar auf diese Welt. Und er tut es ganz allein. Er hat zwar seine Diener, von denen ist ja hier auch die Rede, im Psalm 103, in Vers 21 heißt es, lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Gott hat seine Diener, er gibt die Befehle und diese himmlischen Heerscharen, diese Engelwesen führen seinen Befehl aus, aber Gott regiert ganz allein. Und er braucht auch keine Ratgeber, wie Paulus schreibt in Römer Kapitel 11, Vers 34, wer ist sein Ratgeber gewesen? Antwort, niemand. Gott braucht keinen Ratgeber. Er fasst seine Entschlüsse aus sich selbst heraus, aus seinem freien Willen heraus, so wie er das will und er das für richtig hält. So läuft das, nicht nur in der unsichtbaren, wir sagen es noch einmal, sondern auch in der sichtbaren Welt, auch in unserem persönlichen Leben. Und von daher ist es geradezu lächerlich, wenn der Winzling Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich ihn eigentlich bezeichnen soll, wie ich mich selbst bezeichnen soll, wenn der Winzling Mensch meint, er könne Gott seine Vorschläge unterbreiten und Gott möchte doch gefällig sein Amen dazu sagen. So sind wir von Natur aus. Wir machen Gott so unsere Vorschläge, wir sagen ihm, was unseren Wünschen entspricht, was wir wollen, und dann soll Gott gefälligst sein Amen dazu sagen. Oder wie man zu sagen pflegt, seinen Philipp darunter setzen. Das ist geradezu lächerlich. Er bestimmt, was geschieht. Wir haben uns dem unterzuordnen im Glauben. Wir dürfen uns dem unterordnen. Denn was Gott will, was seinem ewigen Ratschluss entspricht, nicht nur für die Menschheit insgesamt, sondern für mich ganz persönlich, das ist immer gut, das ist immer richtig, das ist immer heilsam. Dahinter steckt immer eine liebende Absicht. Er hat uns in Christus Jesus sein Herz geschenkt. Er hat dir ganz persönlich sein Herz geschenkt. Und du hast es ihm in Christus Jesus auch geschenkt, dein Herz in Christus Jesus. Wunderbar, Gnadenbund nennt man das. In Christus Jesus hat Gott uns alles geschenkt, was sein ganzes Herz ausmacht, voller Liebe. Deshalb ist es immer gut, sich diesem Gott im Glauben, im Vertrauen zu unterwerfen. Nun macht uns dieser Vers weiterhin klar, dass dieses Regiment Gottes, diese Herrschergewalt Gottes unerschütterlich ist. In meiner Übersetzung heißt es hier, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Das klingt ein wenig zu schwach, würde ich sagen. Menger hat übersetzt mit, er hat seinen Thron im Himmel festgestellt. Er steht fest im Himmel, der Thron Gottes, und damit seine Herrschergewalt. Unantastbar fest. Oder wir könnten auch sagen, dieser Thron Gottes ist im Himmel gegründet. Das heißt also, dass die Herrschaft Gottes fest verankert ist in der himmlischen Welt, die keiner Erschütterung unterliegt. Der Hebräerbrief spricht von diesem unerschütterlichen Reich, an dem wir als Gotteskinder Anteil haben und somit eben zugleich von der unerschütterlichen Herrschaft Gottes. Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 28, da heißt es, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Also hier ist von einem unerschütterlichen Reich die Rede. Im Gegensatz zu dem, was zuvor gesagt ist, seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, das heißt am Berg Sinai, als Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel, das heißt den sichtbaren Himmel. Doch dieses noch einmal zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, die sichtbare Welt, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Nämlich das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes in seinem Reich kann nicht erschüttert werden. Alles andere muss erschüttert werden. Geht durch Erschütterungen hindurch, muss zerbrochen werden. Das macht hier der Heilige Geist im Hebräerbrief sehr, sehr deutlich. Noch einmal wird Gott Erschütterungen geben, die letzten Erschütterungen in dieser Welt. Und wir, spüren jetzt schon etwas davon. Denn große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Bereits in der Vergangenheit ging diese Welt immer wieder durch große Erschütterungen. Die Reiche, von denen Daniel gesprochen hat, das Babylonische Reich, das anschließende Persische Reich, das Griechisch-Mazedonische Reich, das Römische Reich, all diese großen Reiche in dieser Welt und diese Gewalten und Herrschaften sind zerbrochen in der Vergangenheit. Keines dieser Reiche hatte ewigen Bestand. Das ist ganz klar, das lehrt uns ja die Geschichte. Ob man allerdings daraus lernt, für die Gegenwart, das ist eine ganz andere Frage. Schaffen wir das Reich, das ewigen Bestand hat? Man könnte meinen, dass mancher dieser Ansicht ist. Aber wir wissen eben auch aus der Erfahrung, aus der Geschichte heraus, aber eben auch aus den Weissagungen, aus den Prophezeiungen der Heiligen Schrift heraus, dass auch das letzte große antichristliche Reich eine Fortsetzung des alten römischen Reiches zerbrechen wird, bevor dann das Reich Gottes in seiner sichtbaren Gestalt erscheinen wird. Also alles ging in der Vergangenheit durch Erschütterungen hindurch, durch Zerbruch hindurch, und es wird auch in Zukunft keine bleibende Herrschaft in dieser Welt geben, bis der Herr Jesus Christus dann wiederkommt, um sein ewiges Reich aufzurichten. So geht es ja auch in unserem persönlichen Leben. Lass mich das mal so auf uns persönlich anwenden. Ist es nicht so, dass es auch in unserem persönlichen Leben immer wieder durch Erschütterungen hindurchgeht? Wenn wir einen schönen Tag erleben oder mehrere schöne Tage, dann gehen wir rein gefühlsmäßig davon aus, ja, es müsste jetzt immer so bleiben. Aber wir wissen auch, es bleibt nicht so. Es kommen auch wieder sogenannte garstige Tage, so hat das mal jemand bezeichnet. Das heißt also, die Schrift spricht von bösen Tagen im Predigerbüchlein. Es gibt schöne Tage, es gibt sonnige Tage, es gibt aber auch verregnete Tage. Da geht es durch Zerbruch, durch Erschütterungen hindurch. Da geht es darum, dass man Sterbenswege zu gehen hat, damit die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus umso klarer, umso deutlicher in unserem Herzen aufstrahlt. In unseren Tagen erleben wir etwas von starken Erschütterungen in dieser Welt. Man fragt sich, ob es noch irgendetwas gibt, was Bestand hat. Es gibt ungeheuer viele Krisenherde. Alles scheint sich zu verändern und aufzulösen. Alles, was es früher auch schon gegeben hat, nämlich Kriege, Armut, Seuchen, Naturkatastrophen, all das geschieht heute in unserer Zeit in einem wesentlich größeren Ausmaße als in früheren Zeiten. Das ist nicht nur eine Sache der Information, dass wir also mehr wissen durch die Medien über das, was irgendwo in China in irgendeinem entlegenen Winkel geschieht, sondern das sind einfach Fakten, dass beispielsweise die Erdbeben zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten und all das, was wir gerade angeführt haben. Auch die Ehen und Familien sind von Auflösungserscheinungen gekennzeichnet. Und die Gemeinde Jesu ist davon nicht ausgenommen. Sie geht ebenfalls durch große Erschütterungen hindurch. Ich habe da eine Gemeinde vor Augen. Wir haben sie ja buchstäblich vor Augen, da wo wir wohnen. Wo dann sonntags noch die vielen Menschen hinströmten. Und jetzt nur noch wenige, verhältnismäßig wenige. Nun mag jemand sagen, das sind äußere Entwicklungen, aber das sind äußere Entwicklungen, die darauf schließen lassen, dass auch die inneren Dinge in irgendeiner Weise den Bach runtergegangen sind. Nicht, dass wir uns darüber überheben könnten. Das brauche ich gar nicht zu betonen. Es ist traurig, es macht mich persönlich traurig. Es sind schlimme Auflösungserscheinungen in der Gemeinde Jesu zu beobachten. nicht nur im Raum der Kirche, der Landeskirche, sondern in den Freikirchen, in den Gemeinschaften, in denen, die sich davon abgespalten haben, bis hinein in unseren kleinen Kreis. Auflösungserscheinungen. Warum eigentlich? Weil man nicht mehr gelernt hat, Buße zu tun, sich zu beugen. Von Jesaja heißt es, wehe mir, ich vergehe, denn ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Ich selbst bin unreiner Lippen. Und die Lippen stehen für das Herz. Ich habe ein unreines Herz. Man tut nicht mehr Buße. Wörtlich heißt es da, wehe, ich löse mich auf. Ich löse mich auf. Und weil man sich innerlich nicht mehr auflöst, dann löst sich eben äußerlich alles auf. Wenn man nicht mehr Buße tut, dann wirkt sich das aus auch nach außen hin. So klagt der Psalmist an anderer Stelle, wehe, die Heiligen haben abgenommen. Sie haben abgenommen in unserem Lande. Das Reich Gottes aber, das Reich Gottes, und darum geht es uns ja in der Hauptsache heute Morgen, das Reich Gottes und damit Gottes ewige Herrschaft stehen unerschütterlich fest. Sein Thron wackelt nicht. Die Großen dieser Welt und ihre Herrschaft vergehen. Unser Herr bleibt. Er kommt nicht nur, sondern er ist jetzt gegenwärtig. Und er ist geblieben die ganzen Jahrhunderte hindurch. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Psalm 102, Vers 26, folgende: Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Wenn es hier heißt, im Himmel gegründet, dann handelt es sich dabei nicht nur um eine Ortsbeschreibung, sondern hier geht es um das Wesen dieser himmlischen Welt. Petrus schreibt davon in 2. Petrus Kapitel 3, da spricht er vom Ende der Welt. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Reich Gottes ist also voller Gerechtigkeit. Hier ist das gerechte Gericht Gottes über alles gottlose Wesen ergangen. Und hier haben alle Anteil am Heil Gottes, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und in ihm Vergebung ihrer Sünde und ewiges Leben empfangen haben. Es geht um die Gerechtigkeit, die am Kreuz auf Golgatha geoffenbart ist im Blut Jesu, das für uns vergossen wurde. Das Fundament der göttlichen Herrschaft ist also nicht das Blut anderer. So geht es ja in der Welt zu. Da fließt das Blut der anderen, damit man selbst herrschen und regieren kann. Buchstäblich fließt es oft oder aber auch im übertragenen Sinne, damit man selbst regieren kann. Hier fließt das Blut Gottes in Christus Jesus. Und diese Gerechtigkeit ist nicht irgendwelchen Schwankungen unterworfen, sondern sie ist eine ewige Gerechtigkeit. Die ewige Herrschaft Gottes ist gegründet in der ewigen Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Regiment Gottes ist nicht nur unerschütterlich, sondern auch allumfassend. Das allgemeine Denken ist auch dieses, dass Gott nur dort regiert, wo man sich auch ganz bewusst seiner Herrschaft unterordnet. Davon geht man aus, wo man ihm gehorcht. Das ist allerdings eine verkürzte Vorstellung von Gottes Herrschaft. Auch diejenigen, die Böses tun, handeln letztlich nach dem geheimnisvollen Lenken Gottes und müssen seinen Heilsabsichten dienlich sein. Wir sprechen von der souveränen Herrschaft Gottes. Wenn wir das so sehen und wenn wir das im Glauben erfassen können, dann dürfen wir darüber eine große Freude und eine große Glaubenszuversicht empfangen. Das darf uns keine bloße Theorie sein und bleiben, sondern diese Tatsachen dürfen wir im Glauben anwenden. Und zwar jetzt, immer jetzt, in diesem Augenblick. Gott regiert also jetzt, in diesem Augenblick, diese Welt. Da wir hier zusammensitzen, regiert er diese Welt, regiert er die Menschheit, auch in unserem Lande. Regiert er in deinem persönlichen Leben, in diesem Augenblick tut er das. Da ist kein Augenblick ausgenommen. Gott regiert immer jetzt. Das ist im Grunde genommen ein großes Problem in unserem Glaubensleben, das wir immer wieder haben. Wir rechnen mit dem Handeln Gottes in der Zukunft. Wir rechnen viel zu wenig damit, dass Gott jetzt in diesem Augenblick sein Werk tut und hat. An meiner Seele, an eurer Seele, an unserer Seele, in dieser Welt, im Großen, im Kleinen, an den Ungläubigen und an den Gläubigen. Gott regiert jetzt in dieser Welt. Er regiert in diesem Augenblick in meinem Leben und in seiner Gemeinde. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Das dürfen wir jetzt in diesem Augenblick fassen. Nicht nachher erst, wenn wir zu Hause sind, sondern jetzt. Und von daher können wir stille sein und können ganz anders reagieren auf das, was in dieser Welt geschieht. Wir brauchen uns da nicht in unguter Weise zur Wehr zu setzen, in einer sündigen Art und Weise, wie wir das von Natur aus ja meistens auch tun, ja, wenn man uns angreift, wir reagieren ich-bezogen. Das brauchen wir nicht. Wir sind erlöst davon. Und wir haben den Blick dafür, dass Gott jetzt hier handelt, dass er am Ruder steht und niemand anders. So saß die erste Gemeinde, als sie verfolgt wurden von der jüdischen Obrigkeit. Sie tun das, was deine Hand beschlossen hat. Das war zentraler Inhalt ihres Gebetes. All diejenigen, die da gehandelt haben, als der Herr Jesus Christus gekreuzigt wurde, handelten nach dem Willen Gottes, nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Sie sind dafür voll verantwortlich, das ist die eine Seite, aber es geschah alles nach dem Ratschluss, nach der Vorsehung unseres Gottes, der regiert zu allen Zeiten, auch dort am Kreuz. Das wusste die Gemeinde, von daher konnte sie getrost ihren Weg gehen, auch unter Verfolgung. Was deine Hand beschlossen hat. Nimm das mal ganz persönlich. Ich versuche das immer wieder persönlich anzuwenden auf den Einzelnen. So lese ich auch meine Bibel. Dass wenn ich solche Wahrheiten lese, das immer auch auf mich ganz persönlich dann beziehe und sagen kann, ja, das gilt mir jetzt, das darf ich im Glauben ergreifen. Einer, der das immer und immer wieder so praktiziert war, war unser Reformator Luther. In kindlichem Glauben hat er das, was Gott für diese Welt getan hat, für sich persönlich in Anspruch genommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab für die gesamte Menschheit. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, und jetzt setz deinen Namen da hinein. Denn also hat Gott den Sohn so, die Sohn so geliebt, mich persönlich geliebt, dass er für mich persönlich seinen Sohn gegeben hat, damit ich, sofern ich an ihn glaube, und das tue ich im Namen Jesu, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Nimm das ganz persönlich. Was auch immer die kommenden Wahlen uns bringen werden, Gemeinde Jesu darf wissen, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Niemand anders. Das tun nicht die Wähler, die heute zur Urne gehen, sondern Gott bestimmt, wer in Zukunft unser Land regieren wird, ein menschlich gesehen regieren wird und wer nicht. Regiert wird also nicht in Berlin, nicht in Brüssel oder wo auch immer in den Machtzentren dieser Welt, in Peking, in Washington, in Moskau, sondern regiert wird im Himmel und vom Himmel herab. Und wenn wir zurzeit in den Bibelstunden die Offenbarung des Johannes betrachten, dann ist das eine von außerordentlicher Bedeutung. Bevor dem Johannes diese endzeitlichen Entwicklungen gezeigt werden, diese schrecklichen Geschehnisse, die kommen werden, Trübsal für die Gemeinde Jesu, Zorn Gottes für die Gottlosen, hier macht er einen klaren Unterschied, bevor er das gezeigt bekommt von Gott, darf er einen Blick werfen in die unsichtbare Welt, zum Thron Gottes hin. Seht mal, das ist wichtig, dass wir diese Sicht haben. Hier, Thron Gottes, da ist die entscheidende, die eigentliche Machtzentrale, das Kontrollzentrum für alles, was im Himmel und auf Erden geschieht. Wir fragen uns, was haben wir jetzt zu tun? Wie sollen wir uns zu dem Ganzen stellen? Nämlich dazu, dass der Herr seinen Thron im Himmel gegründet hat, fest gegründet hat und sein Reich, seine Gewalt über alles herrscht. Was bedeutet das jetzt? Zunächst einmal bedeutet das nicht, dass wir keine Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen haben. Das wäre ein falscher Schluss daraus. Weil Gott regiert, Gott tut alles, alles geschieht nach dem Willen Gottes, nach seinem erklärten Willen, aber auch nach seinem souveränen Willen. Welche Verantwortung habe ich dann noch? Das wäre ein falscher Schluss zu denken und dementsprechend zu handeln oder nicht zu handeln, wenn wir sagen würden, ja, dann haben wir auch keine Verantwortung mehr wahrzunehmen. Doch, das haben wir. Gott hat uns in diese Welt gestellt und dann jeder Einzelne von uns hat nach seinen Befähigungen, mit denen Gott ihn ausgerüstet hat, seine Verantwortung in der Gesellschaft und auch im kleineren, engeren Bereich wahrzunehmen. Ob Einzelne in der Gemeinde auch eine politische Tätigkeit wahrzunehmen haben, ob das noch möglich ist in unserer immer antichristlicher werdenden Zeit und Lage, das ist eine Frage, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, ob das für Einzelne noch möglich ist, ohne dass sie das Erlösungswerk Christi verleugnen, die Absolutheit Jesu verleugnen, die Absolutheit seiner Wahrheit, ob das noch möglich ist. Das wollen wir jetzt einmal ausklammern. Eines ist allerdings dazu zu sagen, wir haben als Gemeinde insgesamt keine Politik zu machen. Ja, und ganz besonders nicht von der Kanzel. Die Kanzel ist dazu da, dass Gottes Wort verkündigt wird. Die Kanzel ist dazu da, dass den Menschen gesagt wird, wie sie selig werden können, wie sie selig leben und selig sterben können. Dazu ist die Kanzel da. Das Wort Gottes unter die Leute zu bringen, damit ihre Beziehung zu Gott in Ordnung kommt und den Herrn Jesus Christus groß zu machen als unseren Erlöser und als unseren Herrn, der da ist und der da kommen wird, der da war, der ist und kommen wird. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Verkündigung des Wortes Gottes, nicht Politik zu machen von der Kanzel. Aber beten dürfen wir für die Obrigkeit, wie es ja heute Morgen auch schon geschehen ist. Beten dürfen wir für die Obrigkeit. Warum? Wozu? Damit wir ein stilles Leben führen können, ein stilles, ruhiges Leben in aller Ehrfurcht und Frömmigkeit, so sagt Paulus. Das heißt, in Kriegszeiten ist es schwieriger, den Herrn zu suchen und Stille zu haben und sich mit seinem Wort zu beschäftigen, als in ruhigen Zeiten. Dazu sollen die ruhigen Zeiten dienen, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ein stilles Leben führen zur Ehre Gottes. Und darum dürfen wir beten für die Obrigkeit. Dass noch bestimmte Schranken aufgerichtet werden, die das verhindern wollen, dass wir solch ein Leben führen können. Und selbst eine Regierung, die ihre Verantwortung nicht mehr vor dem lebendigen Gott und seinen göttlichen Ordnungen sieht, also die hier und da punktuell verallgemeinern kann man das nicht, aber punktuell das Gute nicht mehr als absolut gut ansieht, nach dem, was die Bibel uns darüber sagt. Eine Regierung, die das Böse gut heißt, hier und da, ist immer noch besser als das Chaos. Immer noch besser als das Chaos. Was das Staatswesen angeht, so handelt es sich um eine Schutzverordnung Gottes für diese Welt. Das müssen wir auch dankbar von Gott so annehmen. In einer gefallenen Welt ist das nötig. In der neuen Welt brauchen wir das nicht. Aber in dieser gefallenen Welt ist das nötig. Und da müssen wir sagen, eine schlechte Regierung ist immer noch besser als gar keine. Und das sieht man in anderen Ländern, wo das Chaos herrscht. Aber das Allerwichtigste ist, und damit schließen wir jetzt ab, das Allerwichtigste ist, wir setzen unser Vertrauen nicht auf innerweltliche Entwicklungen, politischer, wirtschaftlicher Art oder welcher Art auch immer, sondern allein in Christus Jesus auf den lebendigen Gott, der seinen Thron im Himmel gegründet hat in seiner wunderbaren Gerechtigkeit und dessen Herrschaft unerschütterlich und allumfassend ist. Die entscheidende Frage also, die entscheidende Antwort auf die Frage, wer wird Deutschland regieren, ist uns also bereits hier im Wort Gottes gegeben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und sein Reich herrscht über alles, also auch über Deutschland. Vor ihm wollen wir uns beugen, demütigen. Das ist wichtig, ihr Lieben. Schuld bekennen, nicht nur eigene Schuld, sondern dass wir uns beugen unter die Schuld, ja, die geschieht in unserem Lande, die ganze Gottlosigkeit. Nicht, dass wir uns darüber selbstherrlich erheben, sondern dass wir uns darunter demütigen vor Gott und sagen, Herr, vergib, vergib das, was da läuft in unserer Zeit. Von daher dürfen wir beten, ja, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir uns freuen über sein souveränes Regiment in dieser Welt und auch in seiner Gemeinde und dass wir uns persönlich seinem Willen im Glauben unterordnen. Seinem Willen geoffenbart in seinem Wort, auf der Grundlage der Erlösung durch das Blut Jesu. Seine Majestät wollen wir anerkennen, ihn loben, ihn anbeten, ihn, von dem es heißt in der Offenbarung des Johannes, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Herrlichkeit, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.